Blume und Inge.
Zwei Stimmen, vier Kulturen.
Hallo, Herr Doktor.
Hallo, Herr Professor. Mensch, ich bin immer noch wahnsinnig beeindruckt, Leute. Wir haben hier gerade unser Klatschen gemacht und sogar das wird hier verschluckt in diesem Studio vom Prof. Wie kann man sowas bauen, sag mal, hier? Und dann auch noch in Schwarz-Rot.
Wenn ein kleine Spur Eigenkapital übrig bleibt nach so einem monumentalen Auskauf und man vielleicht dann ewig lang mit Vergleichen beschäftigt ist und nicht zu genau auf die Preise guckt, dann noch ein bisschen sich vielleicht informiert, wie man das ideal zusammenstellt, dann ist alles möglich, wenn der Wille da ist, einen hochqualitativen, professionellen und natürlich auch hoffentlich für alle ansprechenden Podcast-Raum mitzuerstellen.
Wir haben jetzt ein Studio und ich bin wirklich tief beeindruckt, lieber Inan, und ich habe mitgebracht für dich den Doppelband, das Hauptwerk von Karl Popper, meinem Haus- und Leitphilosophen. Der ist bei mir immer noch die absolute Numero uno, hat er gemeinsam mit seiner Frau geschrieben, in Neuseeland auf der Flucht vor den Nazis, die offene Gesellschaft und ihre Feinde. Das große Werk gegen Popper, Marx und Hegel, hier für dich.
Großartig.
Genau. Auch als Dank und Anerkennung, dass du uns hier dieses Studio gebaut hast.
Genau. Großartig. Ja, Karl Popper ist auch... bin ich persönlich ein großer Fan von, schon spätestens seit meinem Promotionsstudium, wo das zugegebenermaßen auch mal eins der Wahlpflichtfächer war, wenn ich mich so richtig erinnere, worüber man dann so eine Art Referat mit Präsentation im ganzen Spaß verfassen sollte. Und das war dann eine der wenigen Hausarbeiten, muss ich sagen, in meinem Leben, bei denen ich auch selbst eine gewisse Freude auch mit hatte. Also Geschichte war immer so ein Fach, bei dem ich eigentlich immer auch motivierend dabei war. Und natürlich auch so mit dem Hauch Philosophie. Also wenn man heute so im Alltag von Philosophie immer wieder spricht, dann denkt man immer irgendwie an Leute, die ständig irgendwelche leeren, nachdenklichen Aussagen treffen. Das ist natürlich nicht, was mit Philosophie gemeint ist. Das geht ja vor allem auch um Wissenschaftstheorie. Und da war Karl Popper gewissermaßen führend. Also in der Neuzeit, das ist jetzt keiner aus dem 17. Jahrhundert oder sowas. Ja, das ist sehr, sehr lebendige Figur, kann man sagen. Und als Mensch, um vielleicht ganz kurz darüber zu sprechen, hat er erfunden den kritischen Rationalismus. So als kleinen Abriss. Also es gab ja ursprünglich mal nur den Rationalismus, wo dann Philosophen, Wissenschaftler gesagt haben, die Welt funktioniert so nach dem Menschenverstand. Ja, so wie du das denkst und Gedankenexperimente. Später kamen halt die Empiriker, die dann gesagt haben, nee, man muss die Sachen testen und ausprobieren. Man muss sie bestätigen. Ja, man muss nur Sachen, die man belegt hat, gelten als erwiesen. Und dann kam jemand wie Karl Popper in der Neuzeit und sagt, wisst ihr was? Ganz so kann das aber auch nicht stimmen. Wir können nicht Sachen nur dann beweisen, wenn wir sie ständig belegen, denn denkt mal lieber andersrum. Vielleicht finden wir bei all den Belegen niemals den einen Fall, wo etwas nicht zutrifft, aber nach dem guckt keiner. Also Stück weit zurück zum Rationalismus, gepaart mit natürlich falsifizierendem Empirismus. Und so haben wir dann eine Person und damit verbunden ein Werk und damit auch eine Geschichte eines Menschen, die maßgeblich die moderne Philosophie und Wissenschaftstheorie geprägt hat.
Wow, ja. Also bin ich ganz bei dir. Ich halte ihn für den größten Philosophen des 20. Jahrhunderts. Er hat auch mal gesagt, alle Menschen sind Philosophen. Also er lehnte das ab oder hat sich dafür entschuldigt, dass er Berufsphilosoph ist, weil er tatsächlich der Auffassung war, dass wir alle Philosophien vertreten. Wir durchdenken sie nur meistens nicht. Also die meisten von uns leben halt einfach. Und er lehnt also das gar nicht ab, sondern sagt, ich lade euch ein, die Begriffe zu überprüfen. Das ist das, was du auch gemeint hast, die Falsifikation. Also nicht mehr die Verifikation, dass ich sage, aha, die Evolutionstheorie, die haben wir jetzt bewiesen und die stimmt für immer, sondern immer erkenntnisoffen zu sein, immer wieder neu zu überprüfen und auch immer wieder an Details zu arbeiten. Und das wiederum, und das wirst du sehen, das hat er dann interessanterweise sogar mit dem Metapher des Kreuzes verbunden. Damit hatte ich nicht gerechnet, das wusste ich nicht, weil er eigentlich als nicht religiös oder humanistisch gegolten hat. Das habe ich dann in einem meiner Bücher auch verarbeitet. Und er hat das Toleranzparadox, kennen vielleicht auch viele. Also dass eine freiheitliche Gesellschaft riskiert Toleranz, aber damit wird sie auch anfällig für die Feinde der Toleranz. Also das haben wir ja gerade ja jetzt das Urteil zu Compact, ja, ein rechtsextremes Magazin, und das Gericht sagt, ja, da ist Rechtsextremismus, Antisemitismus aber nicht genug, um es zu verbieten. Also wie weit quasi darf eine liberale Gesellschaft den Feinden der Freiheit wiederum Freiräume geben? Ist ja auch ein ganz aktuelles Thema, hat er natürlich damals auch entwickelt.
Darf es eine Toleranz für Intoleranz geben?
Genau.
Letzten Endes. Ne?
Und ich meine, da wird ein bisschen mit dir über Kreuz geraten und wir wollen ja dann quasi beide lesen, weil er Marx auch scharf ablehnt. Er sagt, es ist nicht möglich, dass jemand die Geschichte voraussagt. Der Historizismus, so nennt er das, weil er sagt, zum Beispiel kann ja niemand wissen, was in Zukunft noch entdeckt wird. Ja, also also ich würde sagen, er hat recht. Karl Marx konnte einfach noch nichts wissen vom Treibhauseffekt beispielsweise. Ja, und deswegen ist jeder Anspruch, den ja nicht mal Marx selber erhoben hat, sondern eher die Marxisten, wir können die Zukunft vorausberechnen, nach Popper immer zum Scheitern verurteilt.
Genau, sagt er letzten Endes auch interessanterweise, das Einzige, was er weiß, ist, dass er kein Marxist sei. Das war natürlich auch eine spannende Aussage vor dem Hintergrund. Deswegen freue ich mich auch, wenn wir dann beim nächsten Mal, nochmal, wir sprechen natürlich erst gegen Ende über die kommenden Themen, aber das passt so wunderschön rein und ich stürze sonst auch gleich wieder los, beim nächsten Mal dann auch über zum Beispiel Marx sprechen als eine, wie ich und viele andere Menschen natürlich auch finden, durchaus auch wahrscheinlich falsch verstandene Person ist. Nicht, dass wir hier jetzt glühende Anhänger des Kommunismus und dergleichen sind, aber damit wären wir auch schon bei einem dieser Missverständnisse. Würden wir uns sehr freuen, wenn ihr da natürlich auch nochmal mit einschaltet und mit den Ohren und Augen dabei seid.
Genau, also das nächste Mal machen wir Marx, das übernächste Mal Popper. Das heißt, wir gehen an die großen Denker ran. Jeweils, Marxismus, hätte er ja selber gesagt, ist er gar nicht. Ja. Mhm. Und dann das Liberalismus, 19. und 20. Jahrhundert. Aber heute sind wir ja auf ein ganz anderes Thema gekommen.
Ganz genau, nämlich zunächst einmal das nachträgliche Geburtstagsgeschenk natürlich. Wenn ich da nicht die Überleitung wunderbar entführt habe, wenn ich kurz zeigen darf.
Na ja, darfst du.
Du darfst natürlich gleich
Yoda,
selber
Yoda. Zeigen. Yoda! Ich krieg und was mit Yoda.
Natürlich, weil, das habe ich vorhin schon gesagt, weil er ja langsam versucht, so meinen Stil nachzuahmen, braucht es natürlich auch eine gute Pflege.
Ein Bartpflegeset und dann sehe ich den Yoda da. Oh, großartig. Vielen Dank, ist halt einfach toll. Ja, genau.
Genau, natürlich nicht von mir alleine, auch von meiner lieben Frau Sedda, die sich auch um das Basteln dabei gekümmert hat. Also so viel Ehre darf dann natürlich sein.
Man beachte hier diese wunderbare Ironie. Also hier steht, als Geschenk für dich haben wir nix, aber das ist ja eigentlich was, ja. Es ist sogar, dass nix ist.
Damit wären wir schon wieder beim Philosophischen.
Ja, genau, das ist ja die Philosophie. Und dann auch noch Yoda. Also ich finde es total schön. Vielen, vielen Dank. Ja, genau. Ich bin auch dieses Jahr wieder mit Sarah, wir sind abgehauen über den Geburtstag. Aber umso schöner, dass du es trotzdem nicht vergessen
habt. Genießen können, euch ein bisschen erholen können.
Genau, also Ruhe und anschauen und auch Kunst ein bisschen genossen. Es war wirklich, wirklich großartig.
Sehr cool, das freut mich.
Ja, und du hattest dir das letzte Mal gewünscht, eben das Thema. Also einmal ging es ja um Demokratieform und es ging um Berge, Gebirge, dass ich ja dazu gearbeitet habe. Hier einfach für alle, wie kommt der Blume dazu, ja, zum Thema Berge und so zu arbeiten. Das hat ein bisschen eine Vorgeschichte. Hier Thomas Friedman, der hat damals vor der Finanzkrise 2005 The World is Flat, die Welt ist flach rausgebracht. Das war ein absoluter Bestseller. Bis zur Finanzkrise, dann ist es zusammengebrochen.
Geht es um eine bestimmte Verschwörungsmythos?
Nein, das geht. Also er ist kein Flacherdler geworden. Er behauptet nicht wirklich, dass die Welt flach ist, sondern er hat gesagt, es spielt keine Rolle mehr. Wir werden eine Welt werden, wo es keine Grenzen mehr gibt, keine Berge und Flüsse. Das sind ja auch diese Prophezeiungen quasi, ja, wo es dann alles wird sozusagen ja glatt sein und flach und ein großer Markt. Und in seiner Wahrnehmung war Al-Qaida, 11. September, der Anschlag, war sozusagen der Aufstand gegen einen nicht mehr aufhaltbaren Sieg des Neoliberalismus. Man muss dazu sagen, er hat sich dann später davon auch wieder distanziert. Inzwischen spricht er wieder vom Dschungel. Also er sagt, es ist gar nicht so geworden. Aber damals hat mich das so ein bisschen getriggert, weil wir haben in der Religionsgeografie, in der Religionswissenschaft natürlich eine ganz andere Wahrnehmung dafür. Also es ist so, dass Religionen sehr stark geprägt sind durch ihre jeweilige Geografie. Und das war das eine. Und das andere war dann eben, dass ich gerade auch im Zuge der Covid-19-Pandemie ganz stark gefragt worden bin, auch zum Beispiel aus Singapur, weiß ich noch, ein Journalist, der war völlig baff, weil der große Heidi-Fan, ja, und quasi, ja, warum ausgerechnet bei uns im Süden von Deutschland und in der Schweiz jetzt die Leute nicht mehr sich impfen lassen? Also Querdenken ist in Stuttgart entstanden, die Freiheitstrichler in der Schweiz. Also warum gab es quasi die Verschwörungsmythen im süddeutschen Raum? Und das hat mich dann noch zurückgeworfen auf die Frage, warum auch der Faschismus im Alpenraum entstanden ist. Also Italien in Mailand, dann Austrofaschismus, Wien, Linz. Und dann natürlich der deutsche Nationalsozialismus, München, Nürnberg. Das heißt sozusagen, es ist ja auffällig. Und deswegen habe ich begonnen, zu dem Thema zu arbeiten und habe die Gebirgsregionen Medienthese dann formuliert.
Vielleicht darf man dazu auch nicht vergessen, dass ja eine weitere als faschistisch geltende Großmacht, Japan, auch ein reiner Bergstaat eigentlich ist mit Tausenden von Inseln, also 14.000 Inseln oder sowas, 350 oder so davon bewohnt. Aber selbst die Inseln bestehen alle aus Bergen, ja, und Faschismus war dann auch so ziemlich die liebste Staatsform gewesen.
Genau, spannend, und gleichzeitig eigentlich hast du das aber auch, und da hast du wieder diese Gleichzeitigkeit von Demokratie und Faschismus. Und zum Beispiel Griechenland ist auch zu 90% gebirgig, und du hast diese ganzen Inseln. Und tatsächlich gibt es da einen ganz starken Zusammenhang, der sozusagen weltweit besteht. Und den habe ich eben, dazu habe ich ein KIT-Seminar gemacht, habe einen Reader geschrieben, habe Vorträge gehalten, und es kam dann auch in der Süddeutschen, wurde eine Zeit lang also sehr stark rezipiert. Aber das ist gewissermaßen das, was mich da gereizt hat. Was interessiert dich dran, dass ich jetzt nicht die ganze Zeit erzähle?
Nein, absolut gerne. Also zunächst einmal würde mich interessieren, weil ich das natürlich zunächst einmal als Wissenschaftler total skeptisch anzweifeln würde, besteht bei dieser Korrelation irgendwo erstmal grundsätzliche Kausalität? Fangen wir ganz oben an. Hast du irgendwie bei deinen Recherchen, bei deiner Forschung herausgefunden, erstmal, ob es da einen Kausalzusammenhang gibt? Und dann idealerweise natürlich welchen?
Genau, ist eigentlich gut, dass wir mit Popper angefangen haben, ja, weil es ist natürlich so, also ich habe am Alpenraum gearbeitet. Wir sind der EU-Salb-Alpenraum, also da gehört quasi auch Baden-Württemberg und Bayern dazu. Das ist eine von 6 Makroregionen, die Europäische Union definiert hat. Und tatsächlich nirgendwo auf der Welt gibt es so viele Parlamente wie bei uns. Ja, also wenn du denkst, Baden-Württemberg ist da ja sogar noch groß in Bayern, aber zum Beispiel die Schweiz mit ihren Kantonen, ja, Österreich mit den Bundesländern, dann noch kleine Staaten, Liechtenstein beispielsweise, ja. Also das heißt so Slowenien und so weiter. Das heißt, du hast eine unglaubliche Vielfalt. Und dann habe ich natürlich geguckt, ist das nur auf Ebene des Staates? Nein, das sind auch Dialekte, Sprachen. Also auch da, wenn du an die Schweiz denkst. Aufgefallen ist mir, dass genau das Gleiche auch in den kurdischen Bergen zutrifft. Da hast du ebenfalls die gleiche föderale Struktur. Als ich in Kurdistan, Irak war, ich konnte mich da wunderbar auch deswegen bewegen, weil die kulturell sozusagen ganz dicht dran sind an unsere Struktur. Wir haben als Flussebene Hauptstadt haben wir Berlin, die haben Bagdad, und in den Gebirgen hast du den Föderalismus. Und das Gleiche wiederum, das hast du zum Beispiel auch in Großbritannien, ja, London, Wales, Schottland, das hast du in Spanien, Madrid und dann Katalanien, die Basken. Das heißt, diesen Zusammenhang zwischen Gebirgsregionen und Flussebenen, dass sich da jeweils unterschiedliche Mediensettings entwickeln, das behaupte ich, ist empirisch sehr gut überprüfbar und sehr haltbar.
Okay, also wir haben schon mal einen geografischen Zusammenhang dann, ja, offensichtlich. Wenn ich nämlich zurückdenke, so ein bisschen in die Geschichte, schon ein bisschen weiter, also Mittelalter vielleicht, so Spätmittelalter in dem Dreh, dann haben wir ja oft, wenn wir uns einige Gesellschaften und Kulturen anschauen, nehmen wir mal Russland, die ja in der Geschichte dafür bekannt sind, erst zum Beispiel die Leibeigenschaft sehr spät abgeschafft zu haben. Und das auch natürlich unter sehr viel Murren und Knurren der Adelschaft sozusagen. Wohingegen die nordischen Staaten, so die das berühmte Kreuz alle auf ihren Fahnen haben, schon mehr, fast schon als eine Art Begründer der Sozialdemokratie im Wesentlichen gelten, weil die zwangsläufig relativ früh diese Leibeigenschaft auch abschaffen mussten, weil relativ wenig Bevölkerung, die kannst du ja kaum kontrollieren, haben wir ja mal ein bisschen drüber gesprochen, weil sie auch so ein bergiges und sehr eiskaltes Gebiet sind, kulturell relativ homogen, also national Identitäten gab es ja auch noch nicht so wirklich, das kam ja erst alles später. Und ich überlege die ganze Zeit, ist sowas eher förderlich für Demokratie, also dass man zum Beispiel aus, sagen wir mal, schwierigeren Lebensumständen kommt, oder ist das eher hinderlich? Weil ich glaube schon, dass das irgendwo um das vielleicht nochmal kurz einzufangen, in der Betriebswirtschaftslehre kennen wir verschiedene Führungsstile. Ganz pauschal gesagt, auf der einen Seite autoritär, auf der anderen Seite eher so demokratisch, liberal. Und dürfte nicht überraschen, wir haben gelernt, dass wenn ein Unternehmen in der Krise ist, dann ist der autoritäre Stil häufig der effizientere. Schnelle Entscheidungen treffen, mir egal, was die anderen denken, ich hole uns hier raus. Aber in Zeiten, wo es einem gut geht, möglichst demokratische, liberale, laissez-faire Stil. Können wir das so, bei dem, was du dir mal so angeschaut hast, auf Staaten und Politik eigentlich übertragen?
Ja, können wir. Es ist letztlich ein spieltheoretisches Argument. Und ich finde übrigens, du hast vielleicht unbewusst aber ein sehr gutes Beispiel gewählt, weil die Kiewer Rus, aus denen dann auch die Moskauer Rus entstanden ist, das waren Skandinavier. Das waren Wikinger, die runtergefahren sind, sich in Flussebenen niedergelassen haben, Kiew, Moskau, und dort neue Reiche begründet haben. Und dann hat sich die Struktur grundlegend geändert.
Genau, deswegen bin ich so ein bisschen auf dieses Beispiel gegangen. Rus ist ja so das alte Wort eigentlich für die Nordica.
Also ich kann es tatsächlich kurz erklären. Es ist nämlich genauso, wie du es auch gespürt hast. Es ist einfach so, wenn du dich in einer Flussebene befindest, ja, also Paris, Berlin, Bagdad, London und so weiter. Das heißt, du hast auf der einen Seite Flüsse, du hast also unglaubliche Möglichkeiten, ja, flaches Land. Aber du bist auch in einer riesigen Gefahr. Es können jederzeit auch andere kommen und angreifen. Das heißt, in einer Flussebene ist es geradezu logisch und rational, dich einer Autorität zu unterwerfen. Ja? Einem Zentralstaat, einem Kaiser, jemand, der sagt, ich passe auf dich auf, ja, wir haben hier ein klares Regelwerk, du zahlst und einer deiner Söhne dient bei mir in der Armee und dafür kannst du deine Geschäfte machen und dafür ist alles quasi gut. Wenn du jetzt aber in einem Gebirgsregion lebst, in Tirol beispielsweise, ja, oder hier im Schwäbischen, ja, im Voralpengebiet, in der Mittelgebirgszone, hast du eine ganz andere Situation. Dann ist es sehr viel kleinräumiger. Dann ist es sozusagen so, dass du vielleicht zum Beispiel hast du Bodenschätze oder du hast Ackerland und du willst es eher verteidigen. Das heißt, du organisierst dich viel stärker selbst in deiner Gruppe, aber grenzt dich auch ab gegenüber andere. Die Schweiz beispielsweise ist nicht nur eine der ältesten Demokratien der Erde, sondern sie hat eben auch als allererstes dann die Unabhängigkeit vom Heiligen Römischen Reich, erstmal von den Fürsten die gestürzt und später auch vom Kaiser sich erworben. Und genau das Gleiche hast du dann zum Beispiel auch Griechenland, ja, die ganzen kleinen Stadtstaaten, die dann entstanden in den Flussebenen und so, die konnten sich demokratisch quasi selbst regieren, haben aber den Sokrates auch mal gleich hingerichtet. Der ist durch eine Volksabstimmung gerichtet worden. Ja, Japan ist ein wunderbares Beispiel. Du hast auf der einen Seite diese unglaubliche Vielfalt an Dörfern und Städten. Und was macht Japan dann? Es grenzt sich komplett an von der Außenwelt. Über Jahrhunderte hinweg sagt die Insel, wir wollen mit dem Rest der Welt nichts mehr zu tun haben. Das ist sozusagen das, was ich entdeckt habe. Also in einer Flussebene hast du quasi eine zentralistische und auch expansive Struktur. Es ist sozusagen, ja, da macht es einfach Sinn, sich quasi dort einzuordnen. Während du in einer Gebirgsregion tendenziell eine föderale, aber leider auch obrigkeitskritische bis verschwörungsmythologische Struktur hast. Wenn also dann der Christian Drosten aus Berlin erzählt, ja, hier Covid-19, ihr müsst Masken tragen oder ihr müsst euch sogar impfen lassen, dann kriegen hier die Leute in einem höheren Anteil Schnappatmung. Ja, also das ist sozusagen, das heißt, ich würde also nicht sagen, das eine ist dem anderen überlegen, sondern es sind zwei unterschiedliche Arten, in denen sich Politik organisiert.
Dann bleibt ja, also jetzt wäre das ja, wenn es so offensichtlich wäre, könnte man das ja ziemlich leicht so einführen, sage ich mal, so wo einige Menschen einigermaßen rational denken, dann zu sagen, wir passen unsere Staatsform an, abhängig von der Geografie. Ich kann mir aber auch sehr gut vorstellen, ich gehe in meinem Kopf immer so ein bisschen durch diese Beispiele durch. Ich meine, die Niederlande sind ja auch so ein bisschen bundesstaatlich mäßig organisiert, hat sogar einen Hauch von Konsensdemokratie, ja vielleicht sogar ein bisschen mehr, als wir es in Deutschland haben. Und wir haben Staaten wie du hast Belgien angerissen, zum Beispiel die Schweiz ja mal sowieso, wo ja auch unterschiedliche Sprachen einfach gesprochen werden. Ich würde aber behaupten, es wäre ein anderes Bild, wenn wir jetzt doch extrem heterogene Gesellschaften hätten, weil wenn wir in die Schweiz gucken, da ist so, ja, Lebenshaltung ist ungefähr für alle gleich, kulturell sehr ähnlich. Bei den Belgiern auch, da ist nicht so irre viel zwischen Franzosen, Deutschen, Niederländern, so diese ganze Nummer. Ja, da mögen sich jetzt Einzelne vielleicht angegriffen fühlen, aber die kulturelle Nähe ist auf jeden Fall da. Aber nimm mal vielleicht einen Marokkaner, einen Japaner, Deutschen, Chinesen, irgendwie sowas zusammen und versuch einen Staat zu bilden. wunderbares Beispiel aus der Geschichte ist ja Österreich-Ungarn zum Beispiel, das ja eigentlich mal als nur Österreich angefangen hat, aber die haben sich ja nicht zusammengeschlossen, sondern im Gegenteil, die Ungarn haben dann gesagt, wir wollen gewissermaßen unabhängig sein, aber wir wollen vorsichtshalber euren Kaiser als König beibehalten, damit uns keiner jetzt überfällt, wo sie schwach sind. Und das ist ja auch, weswegen ja Nationalismus dort nie funktioniert hat und auch der Kaiser nicht wollte explizit, weil das würde ja heißen, jeder kriegt sein eigenes Land. Und Österreich-Ungarn war ja so ein Überbleibsel aus dem Mittelalter, wo die Leute sich vielleicht noch über Religion miteinander identifiziert haben. Aber wir schon längst im Zeitalter des Nationalismus ankamen, wo die Leute sich natürlich über Kultur und Ethnien mehr zusammengeschlossen haben. Ich frage dich also nach diesem langen Ausholen, würdest du sagen, dass wir solche ruhig auch konsensdemokratischen oder allgemein ein bisschen noch demokratischeren Systeme eher auch nicht bei eher heterogenen Gesellschaften haben tendenziell? Oder würdest du sagen, das wäre durchaus ein Modell, das klappen würde, auch bei Gesellschaften, die vielleicht inhärent bunter sind, ja, so wie in diesem Raum zum Beispiel ein bisschen, aber gleichzeitig, wie würdest du das sehen?
Ja, ich würde tatsächlich sagen, dass wir dann in föderalen Gebieten Konsensdemokratien oder sogar wie in der Schweiz Konkordanzdemokratien bekommen. Also wir werden das nachher noch ein bisschen aufdröseln. Ja, es gibt drei Grundformen von Demokratie, die Konkurrenzdemokratie, Konsensdemokratie oder Konkordanzdemokratie. Und wenn du dir jetzt zum Beispiel die Schweiz anschaust, dann sind die extrem heterogen gewesen. Also ich war letzten Sommer eingeladen in Davos und dann hatte ich zum Beispiel rätoromanisches Fernsehen da. Rätoromanisch ist jetzt von der Sprache her eine völlig andere Sprache als Deutsch beispielsweise oder Italienisch. Du hast die unterschiedlichen Konfessionen da gehabt. Du hattest evangelische Kantone, also reformierte Kantone, und du hattest katholische. Und da gab es sogar mal so eine Art Krieg. Ja, die haben dann gleich wieder aufgehört, weil sie gedacht haben, bringt ja da eh nichts. Aber ja, und haben sich dann eben geeinigt drauf. Also ich meine tatsächlich, und Österreich ist natürlich ein wunderbares Beispiel. Du hast also auf der einen Seite die Donaumonarchie, also du hast Wien als klassischer Flussstaat, und du hast aber auf der anderen Seite die ganzen Gebirge drumherum, ja, also Alpen, Karpaten und so. Und dann entsteht so ein Hybrid-KUK-Monarchie. Also auf der einen Seite will man ein Kaiserreich sein und auf der anderen Seite aber föderale Strukturen haben. Und das wird dann durch den Nationalismus geradezu auseinandergerissen. Ja, es funktioniert einfach nicht. Und aus Österreich kommt ja dann ein Austrofaschist und gründet den deutschen Nationalsozialismus und bringt quasi das Übelste von beiden Traditionen, also den alpinen Antisemitismus und den Berliner Zentralismus zusammen, Adolf Hitler, ja, und mit dem Nationalsozialismus. Man könnte quasi sagen, er hat das Schlechteste aus beiden Kulturräumen miteinander verknüpft und das Ding ging buchstäblich nach oben. Also da sehe ich einen ganz klaren Zusammenhang. Und ich glaube deswegen, dass wir gucken müssen immer auf die Medien. Also wenn du jetzt schaust, wir haben 2025, vor genau 500 Jahren hatten wir den Bauernkrieg, ja, durch den Buchdruck. Und schau dir an, wo der Bauernkrieg stattgefunden hat. Ich war jetzt auch in der Ausstellung Bad Schussenried, Memminger Artikel, 12 Artikel. Das waren genau die Gebirgsregionen. Das war Tirol, das war hier Schwaben. Das geht hoch bis nach Sachsen, Thüringen. Das sind quasi genau da. Die Leute organisieren sich selber, heben sich buchstäblich mit Mistgabeln gegen Klerus und gegen den Adel. Und das Faszinierende ist, davor gab es auch schon Aufstände. Also es hat auch schon Bauernaufstände davor gegeben. Aber durch den Buchdruck war es zum ersten Mal, dass man gesagt hat, der Bauer, der sich im Badischen erhebt und derjenige, der sich in Thüringen oder in Tirol erhebt, die haben was gemeinsam. Und jetzt sagen wir, der Bauernkrieg. Verstehst du? Jetzt werden quasi Disparate, wo man früher gesagt hat, ja, da gab's mal einen Aufstand und da gab's mal einen Aufstand, ist jetzt, die Leute versammeln sich um gemeinsame Texte, wie die 12 Artikel, ja, Memminger Artikel und so weiter, und erheben sich gemeinsam als eine gemeinsam fast kollektives Vorgehen.
Ja, wer jetzt sagt, das liegt jetzt daran, da war jetzt eine religiöse Komponente mit dabei, Protestantismus und so, das gab es früher auch schon. Also Abweichungen vom Katholizismus kamen nicht erst mit Luther.
Waldenser beispielsweise, genau.
Ja, Waldenser, ja. Die Fraticelli, was es nicht noch alles gibt. Ja, heute viele auch so ein bisschen in die Kirche mit integriert, aber sowas gab es halt früher schon, nur haben sich ein bisschen die Spielregeln halt geändert.
Ganz genau, durch den Buchdruck konnte eben der Mönch aus Wittenberg, ja, der Luther, aber dann natürlich auch Zwingli, Calvin und so weiter, konnten quasi den Papst in Rom nochmal ganz anders attackieren. Und dann fliegt ihnen der Laden um die Ohren und die Bauern fühlen sich ermutigt. Ja. Und dann gibt es, Luther selber schlägt sich ja dann auf die Seite der Fürsten, weil er Angst hat, dass er die Kontrolle verliert. Und dann hast du zum Beispiel Thomas Müntzer, einen noch radikaleren, der dann quasi auf Seite der Bauern steht. Übrigens mit der Regenbogenfahne. Da ist jetzt gerade ja die Regenbogenfahne aus der Bibel, die meines Erachtens auf jeden Fall auf den Bundestag gehört. Die ist sozusagen, die hat auch ihre, ja, eine ganz starke Ausprägung im Bauernkrieg bekommen. Also ich will damit sagen, man kann weder Wirtschaft, aber auch nicht Politik verstehen ohne Geografie. Ich habe das dann mit KI getestet, die hat vorgeschlagen, ich sollte vielleicht noch eine dritte Kategorie einführen, also quasi die Zwischenebenen, Hügel. Aber das habe ich mal gelassen. Ich glaube, es ist also jetzt, für mich war das sozusagen erstmal so als Hilfe, als Dualität, nicht Dualismus, zu verstehen, in Gebirgsregionen entstehen föderale Gebiete mit vielen Sprachen, mit viel Vielfalt. Ja, die Basken sprechen heute noch, die Katalanen sprechen heute noch ihre Sprachen ganz genauso, die Rätoromanen und so weiter, die Bayern, ja, mir ist dann mir. Ja. Aber im Nachteil eben auch diese Obrigkeitskritik bis zum Verschwörungsmythos, bis zum Antisemitismus. Und auf der anderen Seite hast du die Zentralstaaten in den Flussebenen, die sehr imperial ausgerichtet sind, was einerseits großartige Reiche ermöglicht, aber eben auch immer wieder, schauen wir uns Russland heute an, ja, was eben dann auch immer wieder sich ja quasi auch übersteigern kann. Also beide geografischen Systeme, beide Mediensysteme haben Vor- und Nachteile und ich glaube, wir werden besser, wenn wir das quasi bedenken.
Es gibt ja auch die Wirtschaftsgeografie als
genau.
Schon als Studiengang sogar auch oder zumindest als Forschungsgebiet.
Ja, schau dir nur die Veränderung der Flüsse an, jetzt durch die Klimakrise, ja, was das wiederum bedeutet für Schiffe und so weiter. Ja. Also ich sage immer gerne, unsere Landkarten lügen ja ein bisschen. Die sind flach, die Realität ist nicht flach. Und die Flüsse sind stabil, die sind einfach blaue Linien. Ja. Ja. Und aber in Wirklichkeit ist es so, dass das, ich habe, vielleicht hast du bei mir schon gesehen zu Hause, ich habe mir so Reliefkarten besorgt, ja, so 3D, dass ich sozusagen auch wirklich spüren kann.
Viel, viel besser, ja.
Ja, wo sind denn Gebirge? Und es ist natürlich so, dass wenn die Wassertürme, die Gebirge nicht mehr stabil sind, wie jetzt, ja, wenn die Alpen überhitzen, dann leidet dann auch der Bodensee, der Rhein und die Donau, da ist gar nichts mehr stabil. Das heißt, ich glaube wirklich auch, dass Wirtschaftsgeografie wieder sehr, sehr viel wichtiger wird. Thomas Friedman, The World is Flat, war eben falsch. Die Welt ist kein großer Marktplatz, sondern wahnsinnig abhängig davon, wo du lebst und wie das alles gestaltet ist. Otto Hirsch, ich habe ja eine Otto-Hirsch-Auszeichnung bekommen, zum Beispiel, der ist damals bekannt geworden und beliebt geworden als Vater des Neckarkanals. Der hat damals den Neckarkanal gebaut und hat quasi für Wasserwege gesorgt. Das verstehen heutige Leute gar nicht mehr. Die Leute heute denken, sie drehen Wasserhahn auf und da kommt Wasser raus. Aber noch zwei Generationen vorher war den Leuten völlig klar, dass es einen riesigen Unterschied macht, ob du in einem Gebiet lebst, wo du einen Fluss hast, wo Schiffe fahren können und ob du fließendes Wasser hast. Verstehst du?
Die Gedanken, die machen wir uns ja hier großteils gar nicht. Und ehrlich gesagt finde ich es fast okay oder zumindest nachvollziehbar, weil wir hier diese Sorgen und Probleme nicht haben. Wenn ich meine Studis mal frage, was schätzt er denn, wie viel Prozent natürlich zum einen, wie viel bedeckt unsere Erde? Das wissen viele ja noch so, so 70% kommt hin. Wie viel davon ist trinkbar? 30% vielleicht, ja, ne, oder wenn es ganz schlimm kommt, 20%. Wir sind, wissen wir, irgendwo bei einem, vielleicht 2% ins Hohe. Kann man ja auch nicht 100%ig abschätzen, aber trinkbar ist vielleicht wirklich im sehr kleinen einstelligen Bereich. Und das sind Sachen, klar, außerhalb Deutschlands oder Europas weiß man das jetzt sicherlich auch nicht so detailliert, aber man spürt das ja definitiv deutlicher. Du hast es mit den Flüssen gerade wunderschön angesprochen. Das ist halt ein bisschen ungünstig, weil das ja immer Momentaufnahmen sind, Karten. Deswegen sind Online-Karten meist ein bisschen nützlicher. Aber Flüsse sind ja auch nicht so dieser ewig verlässliche Strom von Wasser. Ich glaube, der verlässlichste Strom, weswegen auch so eine der größten Zivilisationen darum entstanden sind, ist noch der Nil gewesen. Der war wirklich berechenbar, planbar. So konnten Gesellschaften florieren darum herum. Aber bei allen anderen Flüssen ist das immer so ein bisschen Glücksspiel gewesen und ist es immer noch. Also man kann es natürlich abschätzen, man kennt so ein bisschen mit den Jahreszeiten und alles, aber man muss gucken, wie so beim Wattenmeer so ein bisschen abzuschätzen, ja, wann kommt es vielleicht wieder oder wann ist da oder wann ist mal wieder eine Dürre oder sowas. Das sind alles Gedanken, wie du schon andeutest, die wir uns hier kaum machen können. So, wir drehen den Wasserhahn auf und das Zeug kommt halt raus. Wir haben in den 90ern erst lernen müssen, wo man uns dann quasi gesagt hat von den Eltern, während du dir die Zähne putzt, dreh doch den Wasserhahn wieder aus. sowas, was eigentlich selbstverständlich heute ist, womit jeder Mensch aufwächst. Natürlich machst du kurz nur Wasser an, während du das Zeug benutzt, ja. Aber wir haben das früher wirklich so häufig dann auch mal so einfach laufen lassen. Während sie, ist ja nur Wasser. Was ist das schon?
Genau.
Das sind Bruchteile von Cents, ja.
Ja, das nennt man ja auch das Präventionsparadox, ja. Also, dass man dann nämlich, zum Beispiel, wenn die Leute keine kranken Menschen mehr sehen, sagen, ich brauche keine Impfung mehr. Wenn man nie Wassermangel erlebt hat, versteht man nicht, warum man unbedingt Wasser sparen soll. Und dann war es oft die Älteren, die einen noch daran erinnert haben, dass Wasser was unglaublich Kostbares ist. Ja? Und auch was du sagst, also ich war jetzt ja in Ägypten über diesen Winter bewusst auf dem Nil, und das ist halt genau auch da. Du hast Ägypten, das Zentralkönigreich, ja, einen buchstäblichen Zentralstaat, Wasserkönigreich, Flussebene. Und du hast auf der anderen Seite weiter oben Äthiopien, ein föderales Königreich. Übrigens das einzige, das nie unterworfen wurde durch westliche Kolonisatoren.
Und Liberia.
Aber Liberia ist aber ja dann später erst begründet worden. Genau. Aber quasi ein altes Königreich, das alte Königreich. Und sogar jetzt, wo quasi es nicht möglich ist, zum Beispiel die Tigray einfach zu unterwerfen, weil sozusagen auf der einen Seite hast du ein Königreich gehabt, aber es war eben immer föderal. Es war also genau dieser Balance. Und das finde ich absolut faszinierend. Also auch in Afrika kannst du genau diese Zusammenhänge quasi, Ägypten, Äthiopien, passt also auch genau in dieses Bild rein.
Zumal man vielleicht auch sagen sollte, Äthiopien war ja so der, also erst einer der ersten, wenn nicht sogar der erste Staat, der das Christentum so als Staatsreligion ausgerufen hat, und zum anderen auch eine überhaupt der einzige Staat oder Königreich war, das überhaupt eine organisierte Religion hatte. Es war ja das, was Europa auch so irre geholfen hat. Ich meine, man kann sagen über den Katholizismus, was man will, Positives und Negatives, aber er hat Struktur reingebracht. Das hat als Staat funktioniert, zumindest bis Mussolini kam, aber die Versuche bis dahin haben ja wunderbar, also es war ja wirklich eine funktionierende, gesunde, fast schon sowas wie eine Demokratie, natürlich unter einem Kaiser. Das ist so einer dieser geschichtlichen Besonderheiten, ja, die man in Europa leider auch nicht so viel hört. Ne?
Absolut. Ich meine, Äthiopien hat bis heute einen Papst, ja. Man muss sich das mal klar machen. Also das älteste christliche Königreich nach meiner Kenntnis ist Armenien. Das war noch vor Rom und Äthiopien. Aber Äthiopien hat eine ganz eigene Entwicklung genommen. Und das wird auch gerade so ein bisschen entdeckt, dass zum Beispiel äthiopische Reisende im 15. Jahrhundert aus Deutschland berichtet haben, ja. Man holte sich Handwerker aus Europa nach Äthiopien, nicht weil man unterentwickelt war, sondern weil das Status war, ja. Das ist, wir Europäer, wir sind so eurozentrisch, dass wir uns gar nicht vorstellen können, dass es anderswo auch große Reiche gab. Mali beispielsweise, ja, wäre auch so. Also das ist zum Beispiel etwas, alle Fans of Age of Empires, ja, das ist sozusagen, ich habe da tolle Diskussionen.
Oder Civilization.
Civilization, genau. Also dass man nämlich mal entdeckt, dass die Welt nicht nur besteht aus dem kleinen Wurmfortsatz von Eurasien, sondern tatsächlich vielfältig ist, aber die geografischen Zusammenhänge, die sind da eben auch da. Und du hast jetzt das Beispiel genannt, das sei also quasi Kaiserreich und Stammesgesellschaft. Ich würde tatsächlich auch sagen, es war so eine föderale Struktur. Du hast quasi einen Kaiser, der repräsentiert, aber letztlich ist die Herrschaft vor Ort von lokalen Notabeln ausgeführt worden, also eine Balance gefunden worden. Und das ist ja sehr, sehr klug. Und da kommen wir jetzt also tatsächlich zu unseren drei Modi der Demokratie dahin. Also du hast vorher schon die Konsensdemokratie angesprochen, genau.
Genau, zum Beispiel, wo die einzelnen Parteien oder überhaupt Volksvertreter gewissermaßen gezwungen sind, sich zu einigen im Rahmen zum Beispiel von Absprachen, häufig Sachen, die wir auch gar nicht in den jeweiligen Landesgesetzen oder Staatsgesetzen vorgeschrieben sehen. Du hast, glaube ich, auch einmal, war das bei der letzten oder bei der vorletzten Folge, so mal angesprochen, dass es ja bei den ersten Koalitionen auch überhaupt großen Aufschrei gab, dass man Leuten überhaupt, darf man überhaupt bestimmen, vorschreiben, wie jemand politisch zu entscheiden hat in einer Demokratie, so in der Form. Ja, du hast ja mal das als prominentes Beispiel genommen, wo ich erstmal auch nachdenken musste, wo ich mir sagen, ja, da hast ja recht, sowas wie die Fraktionsbindung zum Beispiel allein schon. Und das gilt ja schon innerhalb einer einzigen Partei. Ich glaube, das ist eine der häufigsten Formen der Demokratie, die wir so kennen. Wobei ich das jetzt auch nicht abgrenzen könnte direkt von der Konkurrenzdemokratie. Weil wir, glaube ich, in Deutschland auch aufgrund der Tatsache, dass wir auch so föderal aufgebaut sind, mindestens eine Mischform haben. Wie siehst du das?
Ja, genau. Also es war so, ich habe Anfang des Jahres echt einen Koller gekriegt, weil die Medien wahnsinnig falsch berichtet haben. Also es hieß damals, wenn die CDU keine Mehrheit mit der SPD bekommt, dann gibt es nur noch die Möglichkeit einer Minderheitsregierung. Und das stimmt.
Oder Neuwahlen halt.
Genau. Ja. Und das stimmt halt einfach nicht. Es wäre jederzeit auch heute noch möglich, zum Beispiel eine Konkordanzdemokratie einzuführen, wie wir sie in der Schweiz haben. Die Schweiz hat ihre Verfassung nie geändert. Die haben übrigens auch kein Bundesverfassungsgericht, sondern die haben einfach ihre Verfassung neu interpretiert. Und dann hast du also quasi diese drei Formen von Demokratie, und unser Grundgesetz war eigentlich eine parlamentarische Konsensdemokratie, aber wir haben sie außer Kraft gesetzt. Ich werde es kurz mal gleich erklären und sind zu einer Konkurrenzdemokratie geworden. Also vielleicht für alle, die jetzt diese drei Begriffe noch nicht gehört haben, in aller Kürze, von einer Konkordanzdemokratie spricht man, wenn alle Parteien, die dauerhaft im Parlament sind, an der Regierung beteiligt werden. Ja, also das ist das Schweizer Modell. Und man muss dazu sagen, es ist extrem stabil. Also die Schweiz hat quasi keinen Faschismus gehabt. Also als Italien zusammengebrochen ist, faschistisch wurde, als Österreich, als Deutschland nationalsozialistisch wurde, blieb die Schweizer Demokratie stabil. Die haben gesagt, wir machen da nicht mit. Ja, wir machen jetzt mal hier schön Konkordanz. Und haben 1944, also mitten im Zweiten Weltkrieg, haben die den ersten Sozialdemokraten in die Regierung reingewählt. Ja, also haben die einfach quasi mit reingenommen. Sie haben kein Bundesverfassungsgericht, aber sie haben die Volksabstimmungen. Das heißt, da hat das Volk eine viel größere Wirkung. Und viele Leute glauben deswegen, weil ich das damals gesagt habe, ich sei Anhänger der Konkordanzdemokratie. Nee, nicht unbedingt. Ich finde sie zwar besser als die Konkurrenzdemokratie, aber sie hat auch riesige Nachteile.
Okay, weil das wollte ich dir ehrlich gesagt im Laufe des heutigen Gesprächs ein bisschen vorwerfen. Weil ich ja durchaus auch so ein bisschen meine Kritikpunkte sonst gehabt hätte. Zumindest, also allgemein natürlich, so wie jede Staatsform hier und da gibt es immer Vor- und Nachteile. Aber insbesondere, glaube ich, für Deutschland hätte ich mir das nicht realistischerweise vorstellen können.
Also dann kannst du sagen, was sind denn die Nachteile von einer Konkordanzdemokratie? Also, okay. Da sind wir uns natürlich wahrscheinlich sogar einig. Ja.
Also der offensichtlichste für Deutschland wäre wahrscheinlich, dass man sich mit erwiesen rechtsextremen Parteien einigen, verständigen müsste. Und das halte ich für unmöglich, kurz gesagt. Das geht einfach nicht. Bei allen anderen demokratischen Parteien sicherlich super schwer an vielen Stellen, aber immer noch machbar auf einer menschlichen, logischen Art. Ich meine, wenn es Sozialdemokraten, wirtschaftsliberale Partei und vielleicht noch eine grüne Partei einigermaßen geschafft haben, so zu reagieren, dass das Land auch nicht zusammenbricht, dann ist auch sowas möglich. Aber ich sehe das halt unmöglich mit sowas. Auf der anderen Seite, allgemein gesprochen, du hast ja auch keine so richtige Opposition zum Beispiel dann, wenn du sagst, einerseits, naja, oder überhaupt sagst, so die etablierten Parteien im Sinne von die längerfristig vertretenen Parteien, die müssen, sollen mehr oder weniger zusammenarbeiten, dann würde ich sagen, macht's ja im Großen und Ganzen nicht so irre viel Unterschied, wen konkret ich davon wähle, weil mir ja auf der anderen Seite die demokratische Opposition etwa fehlt. Ich bin ein großer Freund von demokratischer Opposition. Viele Politikerinnen und Politiker sagen das ja auch von sich, die ein bisschen rationaler unterwegs sind zumindest, dass wir eine auch starke Opposition brauchen, die nicht damit beschäftigt ist, den Staat zu behindern, sondern die Arbeit der regierenden Parteien zu, ich sag mal, kontrollieren mindestens, kleine und große Anträge reinbringen, dieser ganze Spaß. Und ich bin ja auch großer Fan, muss ich wirklich sagen, und habe ich auch schon ein paar Mal gesagt, der deutschen Form der indirekten parlamentarischen Demokratie. Ich sage das auch ganz bewusst, dass ich bin zufrieden mit dem Level an direkter Bürgerinnen- und Bürgerbeteiligung, die wir in Deutschland haben. Ich würde mir nicht viel mehr wünschen, weil wir da vermutlich wieder auf dem Weg Richtung, auch ein Lieblingsthema von dir, Timokratien wahrscheinlich wären, um Leute mit einzufangen. Das sind so, glaube ich, die größten Nachteile, die ich darin sehe. Da gibt es eine gewisse Utopie für mich drin, weil sagen, okay, wir verstehen uns alle miteinander. Ich glaube aber, dass es für die allermeisten Staaten auf der Welt, einschließlich Deutschland, nicht die ideale Lösung ist.
Ja. Ich stimme dir zu. Ich meine, es wäre zwar möglich, eine demokratische Konkordanz ohne extreme Parteien zu machen, aber dann hättest du genau den Nachteil, dass nämlich nur noch die Extreme die Opposition sind. Und das, ich glaube auch. Und ein zweites Problem, was ich sehe, also in der Schweiz ist ja die SVP beispielsweise dabei, die ist jetzt nicht ganz so krass drauf wie die AfD in Deutschland, aber die sind schon auch rechtspopulistisch und leugnen die Klimakrise und so weiter. Ja, es fällt ihnen ja auch gerade auf die Füße, auch in der Schweiz, die ja völlig überhitzt. Aber trotzdem, das Problem ist halt, eine Konkordanzdemokratie ist unglaublich langsam. Die ist unglaublich langsam. Stimmt, du kriegst nichts gebacken, weil es sozusagen immer der kleinste gemeinsame Nenner ist. Das ist einerseits gerade für progressive Parteien super blöd. Ja, Sozialdemokraten, Grüne, die praktisch überhaupt, also unheimlich Schwierigkeiten haben, überhaupt mal was nach vorne zu bewegen und fast immer übers Kommunale kommen müssen. Und zum Zweiten, du siehst es an Themen wie Klimakrise, Familienpolitik, EU, ja, sozusagen sich immer raushalten, sich immer, das ist einfach, also meines Erachtens würde in einem großen Staat eine Konkordanzdemokratie auf Dauer wohl nicht funktionieren. Es ist einfach zu gemütlich und die Schweiz hat sich da schön eingerichtet. Ich gönne ihnen das auch. Ja, sie lassen sich schützen vom Rest von Europa und wenn dann halt die Ukraine Hilfe braucht, sagen sie, ja, wir liefern nicht, wir halten uns raus und wir sind neutral. Ja. Aber das kannst du halt als großes Land unter Umständen nicht machen. Also Konkordanzdemokratie ist nice, aber ich stimme dir zu, sie würde nicht funktionieren. Deswegen war Deutschland auch angelegt als Konsensdemokratie. Und das ist der Punkt, der mich dann auch quasi geärgert hat, weil ich möchte dahin eigentlich wieder zurück. Unsere Verfassung sieht eigentlich Artikel 38 vor, Abgeordnete, die frei und geheim gewählt sind und die unabhängig sind und nur nach ihrem Gewissen entscheiden. Und so war das am Anfang auch. Also es war zum Beispiel so, dass es einzelne Abgeordnete gab wie Franz Böhm, den ich sehr schätze. Ja, der hat zum Beispiel die Kartellgesetzgebung allein auf den Weg gebracht mit anderen Abgeordneten zusammen. Der hat gesagt, hey, wir brauchen ein Kartellrecht und dann hat er sich als Abgeordneter auf den Weg gemacht. Die Abgeordneten haben noch Gesetze beschließen können. Oder auch als es damals ging um das Luxemburger Abkommen, das sogenannte Wiedergutmachungsabkommen zwischen Deutschland und Israel. Da hatte Adenauer keine Mehrheit. Die CSU hat zum Teil nicht mitgemacht, die FDP hat zum Teil nicht mitgemacht, aber die SPD. Es war noch völlig okay, dass es im Bundestag eine überparteiliche Mehrheit gab, ja, wo man gesagt hat, okay, dann stimmen wir ab. Und dann 1961, dann kommt sozusagen der demokratietheoretische Sündenfall. 1961, Adenauer ist schon sehr alt, extrem unbeliebt, auch in der CDU-Fraktion. Es gibt einen halben Aufstand. Die Leute sagen, er soll nicht nochmal kandidieren. Bei der FDP ist dran Erich Mende. Das ist auch einer, der sagt, nein, er wird nicht mit Adenauer koalieren. Er wird das nicht machen und so. Und dann kommt es zum Mauerbau. Dann kommt es quasi, die DDR baut die Mauer, Riesenpanik und so weiter. Und in der Situation findet die Bundestagswahl statt. Und jetzt machen Adenauer und Mende etwas ganz Schlimmes. Sie schließen einen Koalitionsvertrag. Ihr könnt euch den anschauen, Leute, der ist im Internet bei der Adenauer-Stiftung auch noch zu sehen. Koalitionsvertrag von 1961, der hat nur 9 Seiten, aber es ist der Abgrund. Abgeordnete dürfen nicht mehr frei abstimmen. Sie und werden jetzt einer Fraktionsdisziplin unterworfen. Obwohl das ausdrücklich dem Grundgesetz widerspricht. Abgeordnete dürfen keine Initiativrechte mehr ausüben. Sie dürfen nicht mehr von selber sagen, wir brauchen ein Gesetz oder ja, sondern und was ich am schlimmsten finde, Koalitionsausschuss. Das haben wir jetzt gerade wieder gehabt bei der Diskussion über die Stromsteuer. Der Koalitionsausschuss entscheidet, ob die Stromsteuer gesenkt wird. Leute sagen, da könnte ich die Krise kriegen.
Das ist ja gescheitert jetzt.
Ja, es im Grundgesetz gibt es keinen Koalitionsausschuss, sondern da gibt es einen Bundestag und über die Gesetze und über die Steuergesetze und Haushaltsgesetze beschließt niemand anderes als der Bundestag. Und jetzt haben wir uns, der Koalitionsausschuss wird eingerichtet, das heißt eine kleine Gruppe von 3, 4, 5 Leuten, ja, lass es 6 oder 7 sein. Eine kleine Gruppe von Leuten beschließt jetzt, entscheidet jetzt, was der Bundestag zu beschließen hat. Und das ist der Übergang zur Konkurrenzdemokratie. Jetzt haben wir plötzlich ein Riesenparlament mit 630 Leuten und die haben nichts mehr zu sagen. Die kriegen vorgeschrieben, wie die abzustimmen haben. Und wenn mal jemand sagt, ich mache da nicht mit, dann ist es ein Abweichler. Das heißt, eigentlich beginnt 1961 die Entmachtung des Deutschen Bundestages und ich bin echt enttäuscht, dass die Abgeordneten das mit sich machen lassen, weil es ist sowas gegen unser Grundgesetz und es ist so übel und ich sehe eben auf Dauer, es schadet. Die Leute sind sauer, die sagen, die versprechen immer irgendwas, dann steht was jetzt, der jetzige Koalitionsvertrag, 144 Seiten, ja, und schon 3 Wochen später hält sich kein Mensch mehr dran. Wir haben es auch gesehen davor bei der Ampel, es funktioniert einfach nicht mehr. Wir bräuchten wieder eine richtige Konsensdemokratie mit einem Parlament, wo richtig diskutiert wird, wo gestritten wird, wo es unterschiedliche Entwürfe gibt, wo die Leute mitdiskutieren können und die Abgeordneten frei sind. Also ich würde auch sagen, es braucht eine Regierung und eine Opposition, aber die Regierung sollte etwas breiter aufgestellt sein und die Abgeordneten müssen wieder Freiheit haben. Ansonsten, wenn alles nur über 4, 5, 6 Hansel bestimmt wird, sag ich dir, wir sehen es doch jetzt schon, die Ampel ist gescheitert und die jetzige Koalition tut sich auch schon schwer. Wenn wir so weitermachen, dann fliegt uns die Konkurrenzdemokratie die Ohren. Und das ist jetzt so der letzte Punkt. Aber sprechen wir erstmal darüber, warum ich Angst habe vor der Konkurrenzdemokratie, können wir gleich sagen. Aber deswegen quasi sehne ich mich so nach einer Konsensdemokratie im Sinne unseres Grundgesetzes.
Okay, das würde einiges erklären, warum wir so Richtung das Fass ein bisschen aufgemacht haben hinsichtlich der Konkordanz. Ich überlege mir ja, und da kommen ein paar ironische Ergebnisse, denke ich, bei raus, dass wir ja so Sachen wie die Bindung an dessen, was halt andere sagen sollen, im Sinne zum Beispiel von Koalitionsverträgen, ja deswegen machen, weil wir uns daraus ja eine gewisse, oder zumindest einen gewissen Grad an Stabilität erstmal erhoffen, weil wir uns ja denken, ja gut, der Deutsche ist ja bekannt dafür, dass Vertrag und geschriebene Wort heilig ist. Ich habe einen Kurs, interkulturelles Marketing, in dem wir ja auch darüber sprechen, zum Beispiel, dass es Kulturen gibt, da ist das gesprochene Wort weitaus wichtiger als das reingeschriebene Handschlag. Ne? Wir verstehen uns, solche Geschichten. Für den Deutschen typischerweise, ich rede jetzt ein bisschen in Klischees, aber viele werden das sicherlich nachvollziehen können, ist ja das geschriebene Wort richtig. Also gehe ich davon aus, das, was da steht, wird passieren. Und das traurig-komische ist vielleicht, dass das häufig einen gegenteiligen Effekt dann zum Beispiel hatte. Als Frau Merkel zum Beispiel über die sogenannte Homo-Ehe hat abstimmen lassen, musste sie erst explizit erstmal den Leuten sagen, Freunde, es ist okay, wenn ihr nach Grundgesetz abstimmt übrigens.
Ja, genau.
Das wäre so eine Nummer, die schon mal sehr natürlich dann ironisch ist. Und zum anderen natürlich auch der Umstand, dass das natürlich auch dazu führt, dass, wie du ja sagst, wenn die einzelnen Personen dann entmachtet sind, dass sie, ich will nicht sagen Marionetten, das klingt schon wieder so ein bisschen zu verschwörerisch irgendwo, aber dass sie natürlich auch einen gewissen Grad an Selbstwirksamkeit irgendwo verlieren, so die eigene wahrgenommene. Das führt doch dazu, dass auch das wählende Volk zumindest einen Beitrag dazu sieht, zu verstehen, was ich hier mache, das ist ja eh egal irgendwie. Oder wozu haben wir dann Erst- und Zweitstimmen? Das wurde ja auch ein Stück weit entmachtet, als wir dann gesagt haben, okay, das mit den Überhangsmandaten lassen wir jetzt auch weg und so. Aber wir wählen ja explizit Leute aus unseren Wahlkreisen, weil wir uns denken, okay, ich kann mich darauf verlassen, dass diese Person, streng genommen, egal in welcher Partei sie ist, genau das für mich und meine Umgebung macht, für meinen Wahlkreis halt, was ich von ihr erwarte. Und jetzt muss ich mir quasi anhören, beziehungsweise lebe ja damit mit dem Gedanken, nee, geht nicht so wirklich. Also die Leute sollen ja schon, und sehen wir die letzte Bundestagswahl an oder die Wahl des Kanzlers. Trotz Koalitionsvertrag, trotz all dem Ding, haben wir zum ersten Mal in der Geschichte einen Bundeskanzler nicht in der ersten Runde wählen können. Obwohl jeder, verdammt nochmal, wusste, wen er zu wählen hat. Ist nicht passiert.
Ja, und das finde ich, also, und dann hat man es nur im zweiten Wahlgang mitbekommen, genau, mit Stimmen der Linken am gleichen Tag. Ja,
muss die man sich dann mal vorstellen.
Die, ja, man dann aber später wieder versucht hat, da wieder rauszudrängen.
Konsens,
genau. Und das ist genau, was ich sozusagen, das geht schief, Leute. Ja, wir haben jetzt eine Koalition, Rot-Schwarz, die hätten wir früher Große Koalition genannt. Und die haben jetzt schon in Umfragen keine Mehrheit mehr. Und trotzdem erzählen mir alle, ach, man muss es nur ein bisschen besser machen und dann wird's wieder. Nee, das wird gar nicht. Weil das ist genau das Problem, was du geschildert hast. Die Leute sind doch nicht doof. Mir hat man zweimal angeboten, für den Bundestag zu kandidieren. Und ich habe zweimal abgelehnt. Weil ich als Beauftragter gegen Antisemitismus für jüdische Leben bin ich unendlich viel freier als ein Bundestagsabgeordneter. Ein Bundestagsabgeordneter heute, ein Bundestagsabgeordneter, der vom Volk gewählt ist und der nach unserem Grundgesetz frei sein müsste, der muss, und das ist jetzt ganz aktuell, der muss in der einen im Wahlkampf noch erzählen, wir brauchen keine neuen Schulden. Zwei Wochen nach der Bundestagswahl sagt er, wir brauchen jetzt übrigens 1 Billion neuer Schulden. Und nochmal 3 Wochen später muss er erklären, dass man die Stromsteuer nicht für alle senken kann. Ich meine, glauben wir wirklich, die Leute sind so doof? Es gibt vielleicht Leute, die sind so doof. Mhm. Aber die allermeisten guten Leute lassen das nicht auf Dauer mit sich machen. Du hast dann irgendwann da drin nur noch Leute, Abnickers drin sitzen, die es entweder nicht merken oder nicht merken wollen, wie eigentlich gespielt wird. Unser Bundestag ist zahm. Roderich Kiese wird ein toller Abgeordneter, der nicht mitgemacht hat bei der Abstimmung gegen die AfD. Ja, also mit der AfD. Ich habe damals protestiert. Ich habe gesagt, das macht man nicht. Wir stimmen nicht mit der AfD ab. CDU und CSU und FDP haben es gemacht. Die FDP ist ganz rausgeflogen und die CDU ist unter 30% gelandet. Hat eben überhaupt nicht funktioniert. Das hat nur die Rechten stärker gemacht und die Linken. Ja. Übrigens, Angela Merkel hatte 41,5% ihr rechtslibertären Nasen, die ihr glaubt, mit der AfD abzustimmen, macht irgendjemanden stärker. Wenn man keinen Stil hat, merken das doch die Leute. Das heißt sozusagen, Roderich Kiesewetter ist jetzt in der Situation, er war mutig, er hat nach seinem Gewissen gesagt, ich stimme da nicht mit ab. Und was passiert? Der Bundeskanzler verfügt, dass er nicht mehr ins Kontrollgremium des Deutschen Bundestages für die Geheimdienste kommen wird.
Verfügt.
Ich habe mir gesagt, wo sind denn bitte die Medien, die sagen, sag mal, spinnt ihr? Der Bundestag kontrolliert die Regierung. Wenn der Bundeskanzler jetzt bestimmen darf, wer ihn da bitte noch kontrolliert, ja, dann können wir es auch lassen. Das hat nichts mehr mit dem Grundgesetz zu tun. Das ist eine Farce. Der Bundeskanzler wird vom Bundestag kontrolliert und nicht der Bundestag vom Bundeskanzler. Und das ist sozusagen die Situation, in der wir jetzt sind. Verstehst du? Deswegen bin ich auch so sauer. Wir haben unser Grundgesetz praktisch auf den Kopf gestellt und alle wollen mir immer einreden, Michael, mach dir keine Sorgen. Und ich sehe mit jeder Wahl und egal welche Koalition, es wird sozusagen, es geht immer weiter runter und da kommen wir zu dem, was ich vorher gesagt habe. Wir hatten es ja schon mal. Italien ist zusammengebrochen, Österreich ist zusammengebrochen, jetzt auch ganz knapp mit der FPÖ. Es war ganz knapp wieder. Und Deutschland ist damals zusammengebrochen und jetzt 100 Jahre später sagen wir alle, hey, wir machen den gleichen Mist nochmal. Hey, aber Michael, jetzt reg dich doch nicht auf. Das bisschen Faschismus, da musst du dir doch keine Sorgen machen.
Das bisschen Faschismus.
Ja. Und ich sag Leute, sag mal, geht's noch? Glaubt ihr, ich bin so doof wie ein Bundestagsabgeordneter? Ja? Ich will wieder ein echtes Parlament, eine parlamentarische Konsensdemokratie. Ich möchte gerade das Thema Rente zum Beispiel. Ich will nicht, dass eine Parteienrentenkommission mit lauter Lobbyisten wieder irgendeinen Murks ausmacht, ja, sondern ich möchte, dass unser deutscher Bundestag mit den frei gewählten Abgeordneten, dass diskutiert wird, dass parteiübergreifend unterschiedliche Entwürfe präsentiert werden. Ja, so wie bei Sterbehilfegesetz, bei den Gewissensfragen. Ich will, dass diskutiert wird. Gibt es eine Bürgerversicherung, eine allgemeine oder gibt es getrennte Systeme? Wie gehen wir mit der Demografie um? Ich will die Hard Facts. Ich will, dass wir darüber streiten können, auch als Gesellschaft und dass es dann eine Mehrheitsentscheidung gibt. Dann können die Leute auch mit. Aber wenn da wieder welche glauben, sie machen eine Rentenkommission und da ist zum Beispiel ein Markus Söder dabei, der nicht mal Mitglied des Deutschen Bundestages ist. Ja. Und dann sollen alle Abgeordneten aber zustimmen, weil sie der Fraktionsdisziplin unterliegen. Dann kann ich euch sagen, liebe Leute, das fliegt uns um die Ohren. Das wird nicht funktionieren.
Das ist ja das, wo ich den Hauptgrund sehe, wo dieser Politikverdruss insgesamt herkommt. Die wenigsten, ganz ehrlich, wissen jetzt all diese spezifischen Einzelfälle, die du und ich vielleicht dann kennen. Sicherlich viele, viele Menschen kennen das. Aber man muss ja nicht jeden einzelnen Fall kennen. Man spürt es ja immer wieder, wo man sich am Kopf kratzt und sagt, hä, wie geht sowas? Wenn auch schon alleine, ich weiß noch, früher hat sich auch mal irgendeine Zeitung darüber aufgeregt, dass halt im Fernsehen, im Magazin, früher hat man TV-Magazine gekauft, um zu gucken, was laufen wird, dass da steht, die Wahl von, ich weiß gar nicht, wer das war, zum Bundeskanzler, wo quasi schon, obwohl es ein demokratischer Prozess, zumindest offiziell dann natürlich sein soll, trotzdem schon feststand, wer überhaupt dann gewählt wird. Ich meine, ne, das ist ja das, was mit diesen ganzen Koalitionsverträgen nun mal passieren so am Ende. Ja, das entzaubert das natürlich so ein bisschen. Und dann, bis zu einem gewissen Punkt, sind das ja Leute, wie du zum Beispiel sprichst, um das vielleicht auch nochmal klarzustellen, sind es ja dann Leute, die dann das dann genau als Grund dafür nehmen, extreme Parteien dann zu wählen. Weil sie sagen, naja, das ist eh alles Quatsch, was hier mit der Demokratie funktioniert. Gibt es eh nicht. Probieren wir es doch mal mit den erwiesen rechtsextremen Parteien. Ja, das werdet ihr von niemandem von uns hören, offensichtlich. Ich meine, ich allein schon nicht, weil ich so aussehe, aber sicherlich auch schon aus politischer Überzeugung. Michael garantiert auch nicht. Trotzdem müssen wir natürlich diese Schwierigkeiten und Probleme alle mit ansprechen, was wir hier gerade mit tun. Darum sprechen wir ja auch über diese, sagen wir mal, drei groben Formen der Demokratie. Ich bleibe dabei, dass ich großer Fan bin von der Ausprägung der Demokratie, wie wir sie in Deutschland haben. Viel mehr, als ich das zum Beispiel von der amerikanischen sogenannten Demokratie nehme, bei einem Zwei-Parteien-System, wie demokratisch man da auch immer noch sein mag. Aber so eine vielfältige Parteienlandschaft theoretisch dann überhaupt haben zu können, wie wir sie hier haben, und auch solche Prozesse, dass ich auch Leute wählen kann für meinen Wahlkreis, so stark, dass meinetwegen auch ein Stück weit entmachtet ist vor dem Hintergrund von Fraktionszwängen und so weiter. Aber das ist immer noch das Beste, was wir in diesem Zuge haben. Ich brauche keinen Kaiser, ich brauche keinen Diktator, ich brauche genau diese Demokratie. Und darum ist es so wichtig, dass wir darüber sprechen, wie wir das letzten Endes erhalten können, so ein Stück weit vielleicht sogar wiederherstellen können. Damit gebe ich so ein bisschen den Ball wieder an dich, weil du sagst ja, du bist ja sowieso so ein bisschen Abweichler, ja, so, hört man ja auch nicht nur raus, sondern hast du ja auch von deiner eigenen Partei mitbekommen. Trotzdem ist sie natürlich die Partei, die dir am nächsten steht im Bundestag. Und du hast gerade auch nochmal gesagt, dir wurde das ja schon wenigstens zweimal angeboten, dich da reinzustellen. Das heißt, die Leute müssten ja erstmal, also die es angeboten haben, zur Wahl zu stellen, natürlich, niemand wird einfach da reingeschmissen, die müssten ja eigentlich auch erstens davon ausgehen, dass du dann so ein bisschen dein eigenes Ding machst. Und zum Zweiten, wäre das nicht eine Möglichkeit? Könnte ich dir nicht jetzt vorwerfen und sagen, ja, dann sei mal so mutig, mach das.
Weißt du, das ist der Punkt. Also es war natürlich so, nachdem ich da protestiert habe gegen diese Abstimmung mit der AfD, haben Leute ganz schön Druck gemacht. Und manche waren auch so, ja, nach dem Motto, was ich denn da störe. Inzwischen hat sich das wieder völlig gedreht. Die Leute sagen, hey, Michael, danke, dass du stabil warst. Das war echt ein Fehler. Es hat die AfD stark gemacht und es hat die Linke stark gemacht. Du hattest recht. Manche entschuldigen sich, dass sie selber nicht den Mut hatten, aber sie waren natürlich auch unter diesem Druck. Und letztlich, glaube ich mal, bin ich nicht der Abweichler, sondern ich bin für eine breite Union. Da gab es immer, christlich-soziale, christlich-liberale, christlich-konservative, christlich-ökologische, da gehöre ich dazu, das ist dieser kleine ökologische Flügel. Und die Union war immer breit. Sie war eine echte Volkspartei. Und dann hatten wir auch noch Wahlergebnisse von 40% plus. Wahnsinn. Und jetzt sind wir halt eng geführt. Jetzt sind wir halt noch ein Flügel und zum Beispiel die CDA, die Christlich-Demokratische Arbeitnehmerschaft, wir hatten ja die Monika Wilder bei uns, ist zum ersten Mal nicht mehr im Kabinett. Das hat es nie gegeben. Seit Konrad Adenauer bis Angela Merkel war die CDA, der Arbeitnehmerflügel der Union, immer im Kabinett vertreten. Wow. In jedem, und da siehst du also sozusagen, weißt du, und wenn es wenigstens funktionieren würde, aber es funktioniert ja auch nicht. Wir sehen es nirgendwo in Europa funktioniert. Das schau dir Frankreich an. Die Parteien, die alten Parteien sind kaputt, die sind am Boden. Ja, quasi die Österreich, ja, wo jetzt die FPÖ wirklich sozusagen fast am Durchmarschieren war und man noch im letzten Moment noch mal eine Koalition ohne sie hinbekommen hat. Ja, mit einem Volkskanzler sind die angetreten. Das heißt, das Problem, was ich halt sehe, ist folgendes. Hitler hat damals schon erkannt, Parlamentarismus bedroht den Faschismus. Er hat das gesehen am Alldeutschen Verband, das war quasi so die Austrofaschisten in Österreich, die sind auseinandergeflogen im Parlament, die haben sich zerrissen. Und daraufhin hat er daraus die Entscheidung getroffen, die NSDAP wird sich niemals aufs Parlament einlassen. Die Leute waren uniformiert, die sind in quasi, die haben nur im Block abgestimmt, es war nicht erlaubt, quasi frei zu diskutieren, sich überhaupt mal auf Gespräche einzulassen, sondern von vornherein wollte man den Parlamentarismus sprengen. Und leider hat es ja auch funktioniert. Das Problem in einer Konkurrenzdemokratie ist, und du hast die USA zum Beispiel genannt mit Mehrheitswahlrecht, das hast du teilweise auch Großbritannien oder auch Systeme wie zum Beispiel Österreich, die Präsidentschaftswahlen, wenn es nur noch zwei Kandidaten gibt. Es wird dann so, dass die Leute nachher wirklich nur noch die Wahl haben zwischen zwei Alternativen. Und dann gerät das ganze System in Unwucht. Die Konkurrenzdemokratie, die wir eingeführt haben seit 1961, ist, dass sich die Politik auf immer weniger Leute konzentriert. Dass es dann heißt, die Abgeordneten, die nicken nur noch, haben nur noch abzunicken und dann zum Beispiel ein Christian Lindner, ja, der dann für die FDP die Politik macht. Und dem nachher auch die Hälfte seiner Abgeordneten fast nicht mehr mitgemacht hat, die einfach gar nicht mehr mitgestimmt haben. Und das ist sozusagen der Punkt. Es geht mir nicht darum zu sagen, der eine ist gut oder der andere ist schlecht. Ich bin ein Fan von Angela Merkel, klar. Ich meine aber, auch da sind Fehler passiert. Es geht mir nicht darum zu sagen, wir müssen nur die Personen auswechseln, ja, sondern ganz im Gegenteil. Ich möchte darauf aufmerksam machen, dass wir jetzt ein System haben, das nicht mehr funktionieren kann, das nur noch Unzufriedenheit produziert, weil die kluge Struktur unseres Grundgesetzes, wo man gesagt hat, über Renten und Steuern und Gesetze beschließt der Bundestag und die Abgeordneten sind frei und da dürfen unterschiedliche Interessen rauskommen, dass genau das abgewürgt worden ist. Wir haben jetzt eine Bundesenergieministerin, die ist aus Brandenburg. Die war dort Bundestagsabgeordnete. Danach hat sie für einen fossilen Lobbyverband gearbeitet. Natürlich will sie, dass wir Pipeline-Gas kaufen. Ja? Aber wir hier in Süddeutschland, wir haben so viel Energie inzwischen übrig. Wir brauchen das Zeug nicht mehr. Wir wären viel besser dran, wenn wir bei uns grünen Wasserstoff und Batteriespeicher aufbauen würden. Aber es wird nicht diskutiert. Du hast keine Abgeordneten, die dir sagen könnten, lieber Herr Merz, liebe Frau Reiche, toll, dass ihr von der Bundesregierung euch Gedanken macht, aber für uns in Bayern oder für uns in Baden-Württemberg oder für uns in Hessen, wir sind halt schon einen Schritt weiter. Wir haben so viel Solarstrom, wir brauchen euren Putin-Gedenk-Gaskraftwerk-Dreck nicht mehr. Könnt ihr gerne behalten, wir machen unser eigenes Ding, sondern da wird man ganz stark quasi in die Fraktionsdisziplin gezwungen und die meisten Leute, sozusagen fast alle, mit denen ich rede, die sagen mir dann, ja, das stimmt, also ich weiß gar nicht mehr, wer mein Abgeordneter ist, weil man kriegt ja gar nichts mehr mit, ja, die sind sozusagen, die werden im Block und da kann ich dir das vielleicht noch sagen, das trifft, am Anfang hat es die Liberalen getroffen, ja, dass es dann plötzlich hieß, mit der AfD abstimmen, aber auch die Konservativen, die zum Beispiel gegen neue Schulden waren, die sind inzwischen auch gedemütigt. Das heißt, es gewinnt bei dieser Art von Spiel in einer Konkurrenzdemokratie am Ende niemand. Es bricht einfach nach und nach zusammen. Und das ist, was mir so Sorge macht. Ich liebe unsere Demokratie und ich liebe unser Grundgesetz. Und meine Bitte wäre, dass die klügsten Leute einfach mal wieder anfangen, unser Grundgesetz zu lesen und ernst zu nehmen. Denn es ist das Beste, was Deutschland bisher passiert ist. Und der Koalitionsvertrag von 1961 war in einer Notlage, in einer Mauerbau, Adenauer, Mende, das war eine Notlage. Da kann man sagen, das war in der damaligen Situation okay, das musste so sein. Aber ob das im Jahr 2025 immer noch so sein muss, mit Koalitionsverträgen mit 144 Seiten, die jeder hasst, wo die Medien fragen, welche Partei hat wie viel Prozent durchgesetzt, wo es nie drum geht um die Inhalte, sondern immer nur um einen Machtkampf zwischen ein paar Hanseln, da ist deswegen, verstehst du, da kommt mein Herzblut her.
Das ist auch das inhärente Problem von Konkurrenz insgesamt, weil du musst dich ja, also per Definition musst du dich ja messen an anderen.
Genau.
Und wenn du dich messen musst, naja, du brauchst halt Kennzahlen. Ne? So ein Schwachsinn wie zum Beispiel Prozente von meinetwegen, wie oft irgendein Antrag von irgendwem durchgegangen ist und dergleichen solche Dinge. Was in der Politik in meinen Augen eigentlich jenseits davon, wie nützlich vielleicht einzelne Politiker und Politikerinnen sind, überhaupt nichts verloren hat. Sachen wie, man sagt zum Beispiel gerne, dass Lobbys etwas inhärent Undemokratisches sind. Was ja eigentlich auch nicht stimmt. Nee, Lobbys genau. Waren ursprünglich auch so als Gedanke für eigentlich eine Stärkung der Demokratie gedacht, weil man stelle sich vor, der Politiker, den trifft man in dieser Lobby und dann kann man sie ansprechen und dann sagen, hey, liebe Frau, was auch immer, Entscheiderin, ich bin hier von diesem Bauernverband oder ich habe diesen Kiosk um die Ecke, offensichtlich bei ein bisschen kleineren Staaten oder auch Bundesländern geht ja auch, gibt es ja auch sowas, um darüber zu sprechen. Aber das ist dann auch immer mehr verkommen zu etwas, wo man sagt, naja, die sich etwas mehr leisten können, haben dann eher Zugang zu diesen Lobbys, ja, womit wir wieder so ein Stück weit bei dieser Pervertierung sind von dem ursprünglichen demokratischen Gedanken. Die Weimarer Republik kannte ja auch sowas wie Parteien gar nicht insgesamt. Es hieß ja auch nur, Leute treffen sich in diesem Ding, was wir da Parlament nennen, und plaudern miteinander und kommen irgendwie zum Schluss. Hat so nicht geklappt, offensichtlich. Immer wieder Notstandsgesetze und dann gesagt, okay, dann macht der Präsident halt alles. Und wir sehen heute immer wieder so in Ermangelung von Definition oder wie hast du es genannt? Du hast gesagt, Neuinterpretation vielleicht dann, wie es die Schweiz gemacht hat, nur halt in eine andere Richtung,
genau,
als die Schweiz es gemacht
hat. So ist es. Ja. Und deswegen, also ich finde, ja, im Grundgesetz steht ja, die politischen Parteien wirken an der Willensbildung mit. Sie wirken mit an der Willensbildung. Ich glaube schon, dass wir Parteien brauchen. Ich bin selbst seit meiner Jugend, ich bin in einer Partei und ich finde, es ist eine Ehre, sich in einer demokratischen Partei zu engagieren. Ich war jetzt diese Woche bei der SPD in Freiburg eingeladen, ja, bei Gabi Rolland als Beauftragte und zwar toll, weil ich genauso natürlich anerkenne Leute, die sich bei der SPD engagieren. Die engagieren sich auch in der demokratischen Partei und zwar in der antifaschistischen Partei unserer Geschichte. mit denen verbindet mich ganz viel. Ja? Also ich, es ist ja nicht so, dass ich Parteien ablehnen würde, sondern ich sage, sie haben ihre Rolle, aber im Rahmen des Grundgesetzes. Es gibt auch politische Stiftungen, Ebert-Stiftung, Adenauer-Stiftung, wunderbar, da inhaltliche Arbeit, nichts dagegen einzuwenden. Aber was nicht passieren darf, ist, dass sozusagen dadurch die Institutionen unseres Grundgesetzes völlig entmachtet werden. Und ein Koalitionsausschuss ist ein, nach meiner Wahrnehmung, ein eklatanter Verstoß gegen das Grundgesetz. Er nimmt den Abgeordneten ihre freie Wahl, er zwingt sie dazu, Entscheidungen mitzutragen, an denen sie nicht beteiligt wurden. Und wenn sie mal nicht mitstimmen, dann sind sie Abweichler, die die Fraktionsdisziplin verletzt haben. Damit wird sozusagen das Grundgesetz wirklich auf den Kopf gestellt. Und ich glaube, man sieht es doch auch gerade, das macht niemanden glücklich. Ich bin sogar sicher, dass alle, die da mit reingegangen sind, dann auch selbst, die saßen 5 Stunden zusammen und kommen mit einem Ergebnis raus, mit dem niemand zufrieden ist. Und das ist quasi mein Appell, ja, zu sagen, Leute, wenn wir doch merken, die Spielregeln, die wir entwickelt haben, funktionieren nicht mehr, dann müssen wir uns die Spielregeln angucken. Dann geht es mir nicht drum, ob ich Habeck sympathisch finde oder Reiche sympathisch finde oder Merz oder Merkel, das ist ein anderes Thema, sondern es geht darum, haben wir noch Spielregeln in unserer Demokratie, die funktionieren? Und nach meinem Dafürhalten haben wir die nicht mehr. Und das ist halt, was ich mir vorgenommen habe. Ich habe mir gesagt, ich schweige halt nicht mehr. Ich spreche darüber, ich spreche das an, weil das war für mich eine Gewissensfrage. Ich werde niemals mit einer faschistischen Partei abstimmen. Und wenn meine Partei meint, sie kommt damit weiter, wenn sie so weit nach rechts blinkt, dass quasi auf der anderen Seite die Linke wieder stärker wird und quasi Brandmauern einreißt, dann muss es doch ein paar Leute geben, die noch hinstellen und sagen, hey, die CDU war mal anders gedacht. Das C war mal, stand nicht für Kapital und es stand auch nicht für Korruption, sondern es stand eigentlich mal für was Verbindendes, wo genauso ein sozialer Arbeitnehmerflügel, ein liberaler Flügel, ein ökologischer Flügel, wo man sich gemeinsam Konsens einigen konnte. Und nicht, dass wir dann quasi einen Mufti haben, einen Obermufti, und der sagt, ich bin jetzt rechtslibertär und deswegen folgen bitte alle meinem Weg, und sich dann wundert, dass wir in den Umfragen diese Engführung dann natürlich nicht mehr eine Volkspartei sind, sondern eine FDP 2.0.
Ja, man muss, also zur Konkordanzdemokratie kann man nämlich noch Positives vielleicht auch in dem Zuge sagen, dass wir können alle was anfangen mit den Namen Lindner, Merz, Habecks, wie du es gerade wunderbar gesagt hast. Aber niemand kennt auch nur einen Schweizer Politiker, also von der Durchschnittsbevölkerung, sage ich mal so. Und weil, warum auch? Weil das wieder mit diesem Egalitätsgedanken irgendwo zu tun hat, ja, weil man sagen kann, da gibt es halt diese Polarisierung in der Regel nicht. Bei all den Nachteilen, die ich und du vielleicht dann auch genannt haben, das ist also so der Popularismus in dieser Form, den gibt es so dort eher wenig Raum dafür.
Ganz genau. Also es ist ja das Kollegialprinzip, ja. Das heißt, die Regierung da beschließt etwas und dann wird es gemeinsam vertreten. Da werden die unterschiedlichen Parteien gar nicht sichtbar. Und du hast natürlich als Bürgerin, als Bürger dann auch kaum Möglichkeiten, Einfluss zu nehmen. Und ich glaube, da sind wir uns einig. Also quasi, wir haben zwei extreme Formen. Auf der einen Seite die Konkurrenzdemokratie, die ist instabil, die bricht zusammen. Da droht dann der Faschismus, da drohen dann immer wieder, was wir schon mal erlebt haben, der Zusammenbruch. Und auf der anderen Seite die Konkordanzdemokratie, nice, niedlich, aber unglaublich lahm und eben sozusagen, na, mit da ausbalanciert durch Volksabstimmungen, aber sicherlich nicht anwendbar für große Länder. Was wir aber in der Mitte haben, ist die Konsensdemokratie. Ja. Und die ist in unserem Grundgesetz eigentlich vorgesehen. Und wenn quasi deutlich geworden ist, warum ich mich so äußere, wie ich das tue, dann ist das quasi der Grund. In der
Politik, aus Liebe, nicht aus Hass.
Aus Liebe, genau. Arend Leiphardt, also so einer der letzten großen Politikwissenschaftler, die noch zum Thema Konsensdemokratie geforscht haben. Also ich bin da einfach immer noch, ich glaube immer noch an die Demokratie unseres Grundgesetzes. Ja. Und deswegen sozusagen möchte ich nicht, dass wir uns dran gewöhnen. Und ich bin ein bisschen enttäuscht von Medien, die nicht mal mehr registrieren, wenn das Grundgesetz verletzt wird, wenn der Koalitionsausschuss, der im Grundgesetz nicht vorkommt, alles Mögliche entscheidet, wenn eine Rentenkommission eingesetzt wird, als hätten wir nicht 630 gewählte Abgeordnete mit Mitarbeitern und mit einem wissenschaftlichen Dienst im Bundestag. Und wenn letztlich wenn der Bundeskanzler entscheiden kann, wer ins Kontrollgremium berufen wird. Ja, also wo wart ihr, liebe FAZ, liebe Stuttgarter Zeitung, wo wart ihr? Wo waren diejenigen von euch, die mal eine Minimum-Ahnung hatten, was Gewaltenteilung bedeutet? In jeder ordentlichen Demokratie kontrolliert das Parlament die Regierung. Und wer das nicht mehr kapiert, der kann mir auch dann nicht mehr den Qualitätsjournalismus bieten, den ich mir eigentlich von Kind an gewünscht habe.
Das ist auch für unsere Demokratie selbst unwürdig, finde ich,
am
Ende einfach. Also das ist nicht das, was wir gesellschaftlich unterschrieben haben. Und ich glaube, wir sind da auch einfach zu mehr fähig insgesamt. Es kann nicht sein, dass eine Handvoll Leute, geschweige denn jetzt eine Kanzlerin, ein Kanzler, mehr oder weniger diese Geschicke vollständig so leiten kann. Aber am wenigsten noch, dass du einfach, auch wenn das Wort klingt ja immer so schlau irgendwie, irgend so ein Ausschuss von X und Y, und dann gibt es ja dem einen Hauch von Legitimität. Ja. Kennt man ja so, wenn man irgendwie eine Uniform trägt, dann weiß man automatisch. Ne? Das ist so die verbale Version davon. Und ich finde, das ist einfach für uns unwürdig, so als Gesellschaft und als Demokratie. Und ich glaube, wir können jetzt hier offensichtlich nichts ändern, aber wie du schon vollkommen sagst, so medienmäßig, wenn wir einfach ein gewisses Awareness, würde man heute sagen, dazu schaffen, denke ich mal, könnte man schon einen guten Beitrag
zu. Genau, vielleicht gibt es ja Leute draußen, die auch noch Bock haben auf eine echte Grundgesetzdemokratie. Und bei mir war es tatsächlich so, gestern, als ich dann im Auto unterwegs war, Elektroauto natürlich, Solarpunk, und im Radio gehört habe, der Koalitionsausschuss hat entschieden über die Stromsteuer, hat es mir so einen Stich ins Herz gegeben. Ja, weil ich sozusagen, genau wie du gesagt hast, ich fand es unwürdig. Mhm. Der Koalitionsausschuss hat in unserer Demokratie überhaupt nichts zu entscheiden. Das ist eine Entscheidung von 1961, die man in einer Notsituation vielleicht für ein paar Jahre akzeptieren konnte, die aber im 21. Jahrhundert in einer gewachsenen Demokratie nichts zu tun hat. Und dass die Medien das nicht mal mehr merken, sondern einfach, der Koalitionsausschuss hat entschieden nachplappern, das hat mir so richtig wehgetan. Aber das nächste Mal gucken wir jetzt also auf den Marx. Da bin ich ja dann stärker der Kritiker, aber trotzdem, ich habe ihn mir jetzt wieder rausgeholt und ich freue mich schon drauf, ihn wieder zu lesen. Was hast du für Ideen dann fürs nächste Mal zu Marx?
Absolut. Freue ich mich auch gewaltig drauf. Also eine meiner Wünsche oder Hauptziele ist es, ein bisschen den Namen ein Stück weit reinzuwaschen. Er war nie wirklich Politiker gewesen. Er hat ein paar wilde Ideen gehabt für seine Zeit. Und ich glaube, vieles davon, was er gesagt hat und propagiert hat, wurde auch sehr stark pervertiert. Bis vor 10, 15 Jahren stand auch noch sein Gesicht in Nordkorea ganz groß, so auf einer Leinwand, bis sie ihn dann aus nationalistischen Gründen rausgenommen haben. Aber mich würde das auf einer einen Seite interessieren, aber auch mit dem Erben dessen, was dort sozusagen passiert ist. Vielleicht auch von der wissenschaftlichen Seite ein, zwei Worte zu Friedrich Engels wären vielleicht auch nicht schlecht in dem Zusammenhang, wenn man schon mal dabei ist. Durchaus auch zu seiner Ehefrau Jenny. Übrigens habe ich so als ich es so gelesen habe, ist sie eine Zeitreisende? Also wer heißt Jenny in diesen im 19. Jahrhundert sozusagen? Aber das nur nebenbei. Also würde ich mich super riesig freuen, wenn ich mich mit dir unterhalten kann und vor allem auch deine Ansichten dazu hören kann.
Genau, also ich freue mich und dann machen wir nächste Mal Marx und übernächste Mal Popper. Und das wird dann auch, ich freue mich drauf, das wird gut und leidenschaftlich, aber eben immer dialogisch und so, wie es auch heute war. Und dann wird es also wieder so losgehen, dass ich dann wieder sage, hallo Herr Professor.
Und hallo Herr Doktor.